einordnen. Liebe Geschwister, das braucht uns eigentlich gar nicht verwirren, denn die Bibel ist ja für uns nicht als Kalender gedacht. Sie möchte uns ja Gottes Willen mitteilen, was er mit uns persönlich, mit uns Menschen vorhat und mit dieser Welt, mit dieser Weltgeschichte vorhat. Das steht drin und das ist alles exakt beschrieben. Da gibt es keine Differenzen. Das ist für uns das Wichtige. Aber ich möchte das so am Anfang erwähnen, nicht, dass dann einer sagt, also pass auf, du hast gesagt, 1250, eigentlich war das 201 Jahr eher, hab das irgendwo gelesen. Also nehmt die Zahlen jetzt so, ich versuche Zahlen zu nehmen, die irgendwo auch einen Hintergrund haben, aber es ist ein Versuch, das irgendwie geschichtlich einzuordnen. Ich erinnere an Josef. Josef, der Sohn Jakobs, in Klammer Israel, war ja einst in Ägypten der zweite Mann nach Pharao. Und er hat das ägyptische Volk gut durch eine Hungersnot geführt. Als Belohnung dafür gab Pharao die Genehmigung, dass die ganze Familie Josefs, Jakob und alle seine Geschwister, oder waren noch viel mehr dran, das waren vielleicht bei 100 Leute, dass sie in Ägypten einwandern konnten. Und der Pharao wies ihnen ein besonders gutes Landstück zu, das Landstück, die Provinz Goshen. Und nun sind wir bei 2. Mose 1, Vers 8. Es war eine lange Zeit vergangen, etwa 300 oder 350 Jahre später, da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte, der von Josefs nichts mehr wusste, schreiben auch andere Übersetzungen. Wer war dieser König? Einige sagen, das war Ramses I. Andere sagen, nein, das kann nur Setos I. gewesen sein, nämlich der Sohn von Ramses. Ich gehe davon aus, nach dem, was ich so gelesen habe, und ihr werdet es merken, dass es eher Setos I. war, der hier in diesem Vers 8 angesprochen wird. Der neue König bekommt jedenfalls ein schlechtes Zeugnis. Was Josef einst tat für dieses Volk Ägypten, das wusste dieser König nicht mehr. Sicherlich war das irgendwo in Stein gemeißelt, aber er kümmerte sich nicht darum. Setos sah nur sich selbst. Er bildete sich ein, dass mit ihm eine neue Weltzeit angebrochen war. Er sprach vom Anfang der Unendlichkeit, vom Beginn der Ewigkeit. Große Worte. Setos war ein gewaltsamer Herrscher. Und sein größtes Problem erfahren wir jetzt hier in den nächsten Versen 9 und 10. Da sagte er zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. In diesen Sätzen sind verschiedene Ängste, die dieser Setos hatte. Aus dem Land hinaufzieht, das kann zweierlei bedeuten. Das kann bedeuten, aus Ägypten nach Kanaan hinaufziehen, so sagte man damals. Das kann aber auch in der Übersetzung bedeuten, dass sie die Herrschaft in Ägypten übernehmen. Setos hatte große Ängste um seine Macht. Aber, das merken wir, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit taucht die Judenfrage auf. Das war etwa 1290 vor Christus. Für Israel begann unter Setos die Zwangsarbeit. Wenn es auch in den ersten Jahren in Ägypten segensreich und gut für das Volk war, aber jetzt begann die Zwangsarbeit. Arbeit ohne Bezahlung. Zwangsarbeit galt als Steuer, die nicht mit Geld, sondern mit Arbeitsleistung zu erbringen war. Was damals in Israel oder für Israel ablief, das kann man nicht mit wenigen Sätzen beschreiben. Ihr könnt das einmal nachlesen. Und das alles wurde noch verschärft, damals als dann das erste Mal Mose mit seinem Bruder Aaron vor den Pharao hintrat. In einem einzigen Satz lesen wir viermal das Wort Arbeit. Das klingt wie Hammerschläge. Viermal hintereinander. Und im gleichen Satz ist zweimal von Gewaltanwendung und von Zwang die Rede, von das Leben bitter machen, das sind Repressalien. Wir lesen die Verse einmal, Vers 13 und 14. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israels mit Gewalt zur Arbeit und machte ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie mit Gewalt gezwungen wurden. Das reicht eigentlich schon, aber Setos war damit noch nicht zufrieden. Er ordnete an, dass alle männlichen Neugeborenen in Israel getötet werden sollten. Genau wie damals bei Herodes. Doch der Gott Israels pflanzte einen Keimling. Einen Keimling. Mose wurde geboren. Auch hier wissen wir nicht ganz genau, wann das war. Die einen sagen 1283 vor Christus, die anderen 1572 vor Christus, also immerhin eine Differenz von 290 Jahren. Im Blick auf archäologische Funde nehme ich 1283 als Geburtsjahr des Mose einmal an. Da war also das Kästchen im Schilf, dann war die Tochter des Pharao, die den Mose annahm und adoptierte. Und bereits 4 Jahre nach Mose Geburt, 1279, starb Setos der Erste. Er regierte nur 14 Jahre, da war also nichts mit Anfang der Unendlichkeit. Nachfolger wurde sein Sohn Ramses der Zweite. Nun, Ramses ging als Pharao der Baurekorde in die Geschichte ein. Eine Stadt nach der anderen entstand. Und wer stampfte die Ziegel? Israel. In Zwangsarbeit. Und das nicht etwa nur ein paar Monate lang. Man geht davon aus, dass es etwa 40 Jahre lang dauert, dass sie dort in die Zwangsarbeit durchführten. Da war also einerseits dieses unterdrückte Volk Israel in Ägypten. Und andererseits war am Hofe des Pharao ein Israelit namens Mose. Mose erfuhr eine qualifizierte Ausbildung. Später im Neuen Testament sagt Stephanus, unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter und mächtig in seinen Worten und Werken. Also der hatte was zu sagen. Mächtig in seinen Worten und Werken. Aus dieser Zeit stammt die sogenannte Stele des Mose, eine Kalksteinplatte, 70 mal 50 Zentimeter. Mose ist darauf zweimal abgebildet, wie er einmal von Pharao Geschenke bekommt und das andere Mal ausgezeichnet wird. Also Stele des Mose könnt ihr googeln, könnt ihr euch ansehen. Aber in seinem Herzen blieb Mose immer ein Israelit. Das Leid seines Volkes, das sah er ja, bekam er alles mit. Das war wie ein heißer Brand in ihm. Und dann dieser Kontrollgang. Wahrscheinlich war er eingesetzt für die ganze Oberbeaufsichtigung der Zwangsarbeit. Er macht einen Kontrollgang und sieht, wie der ägyptische Aufseher einen Hebräer erschlägt. Der ganze angestaute Frust in Mose kommt hoch und er geht hin und erschlägt den Ägypter. Was war die Folge? Mose musste fliehen, um der Strafe zu entgehen. Sehr weit weg im heutigen Jordanien gründete dann Mose eine Familie und wurde Schafhirte. Er war ganz unten angekommen. Es waren nicht mehr seine eigenen Schafe. Wieder vergingen 40 Jahre. Auch Ramses der Zweite starb. Sein Nachfolger wurde sein 13. Sohn Meremta. Meremta war kriegerisch veranlagt. Er sah sich als Gesandten der Götter, die ihm den Sieg in den heiligen Kriegen geben werden. Und wie bei seinem Großvater Setos war auch die Judenfrage aktuell. Da berichtet Meremta von einem Feldzug, unter anderem dann auch über Kanaan, und von einer Menschengruppe namens Israel. Wörtlich schreibt er auf einem Kriegsbericht, Israel ist vernichtet, seine Saat ist nicht mehr. Ich weiß nicht, was er unter Saat verstand oder was damit gemeint ist. Ich glaube kaum die Körner, die man aussät. Ich denke eher die Nachkommen. Israel ist vernichtet, seine Saat ist nicht mehr. Wir fragen uns natürlich, wieso lebte damals in Kanaan eine Menschengruppe namens Israel? Die waren doch alle in Ägypten. Ich habe nachgeforscht, was ich nur konnte. Ich habe nur eine Antwort gefunden, die mir aber überhaupt nicht schlüssig ist. Da schreibt einer, so ein weltlicher Historiker, es sei ein Beweis dafür, dass zu diesem Zeitpunkt Israel schon in Kanaan war. Kann man nicht annehmen. Israel ist nicht mehr, die sind nach Kanaan, die hatten Kriege, aber sie sind nicht besiegt worden. Ich habe nur folgende Überlegung. Als Jakob mit seiner Familie nach Ägypten kam, da ging es ja allen einige Jahre noch sehr gut. War noch keine Not, von der man fliehen konnte. Aber ich bin überzeugt, schon damals, wie das auch heute unter den Juden ist, gab es einige, die waren sehr strenggläubig, sehr strenggläubig. Und die haben gesagt, hört doch mal zu, das kann doch nicht sein. Unser Gott hat uns doch nicht Ägypten verheißen, sondern Kanaan. Und die haben sich einfach aufgemacht als Menschengruppe, als einige Familien vielleicht 1000 Leute oder wie viel, und sind drüber nach Kanaan gezogen, hinauf nach Kanaan. Ist ja eigentlich nicht weit, 450 Kilometer, was Israel mit dem Wüstenzug machte, ist eine andere Frage. Das schafft man ja. Die sind hochgezogen, hatten sich an die Worte Gottes erinnert und wussten, dort gehören wir hin. Und auf diese Menschengruppe ist Meremda, der Pharao, gestoßen und hat sie vernichtet. Und warum? Ich denke, ein strategischer Grund stand dahinter. Er hat ja einen Aufstand in Ägypten der Israeliten vermutet. Und da wollte er hier eine Verstärkung aus Kanaan abschneiden. Aber das sind nur meine Gedanken dazu. 2. Mose sind wir jetzt. 2. Mose 2, Vers 23. 2. Mose, zweites Kapitel. Nee, Kapitel 3, entschuldigt bitte. 2. Mose sind wir schon, Kapitel 3. Noch ein Fehler, Kapitel 2, Vers 23, entschuldigt. Kapitel 2, Vers 23. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Das war dieser Ramses II. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israels und Gott kümmerte sich um sie. Großartige Worte, wie Gott sich hier um sein Volk sorgt. Er kümmerte sich um sie. Und nun geht das 3. Kapitel los. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Welch ein Kontrast. 400 Kilometer weit weg von der Not, von dem Geschrei seines Volkes, hütet Mose Schafe. Seelenruhig, Tag für Tag. Und dann dieses Feuer im Busch. Mose hört seinen Namen. Der Herr stellt sich in der ganzen Breitseite der Geschlechter vor. Mose, Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich habe gesehen das Elend meines Volkes. Ich habe gehört sein Geschrei. Ich kenne seine Schmerzen. Ich bin gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Und ich werde es führen in ein gutes und geräumiges Land. Diese Worte wiederholten sich in der Geschichte Israels immer wieder. Ich sehe, ich höre, ich kenne, ich komme, ich führe mein Volk. Gewaltige Zusagen, die hineinreichen bis in die antichristliche Zeit und bis in das Reich des Messias. Vers 10. Mose, geh, ich will dich zu Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. sicherlich ging es dem Mose damals so, wie uns es oft geht, wenn wir bestimmte Gebetsanliegen haben. Wie oft hatte Mose schon dafür gebetet? Wie oft hatte er es gedanklich durchgespielt? Es könnte doch nun endlich sein, dass Gott handelt und dieses Volk befreit, dass er einschreiten würde, dass er Israel herausholt, aber nichts geschah. Doch jetzt, da Gott so direkt auf ihn zutritt, kommen ihm Zweifel. Und er kriegt weiche Knie. Sein erster Einwand: Wer bin ich denn, dass ich zu Pharao gehe? Wer bin ich, Herr? 40 Jahre Schafe hüten, das macht er einsilbig. Mit dem stursten Schafbock komme ich klar, aber nicht mit Pharao. Herr, bitte, lass mich nun fast 80-Jährigen doch bei meinen Schafen. Der Herr macht Mut, Vers 12. Ich werde mit dir sein. Ein gewaltiger Zuspruch. Doch Mose hat schon wieder den zweiten Einwand. Vers 13. Herr, wenn ich zu Israel komme und sage, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, dann werden sie fragen, was ist sein Name? Was soll ich denn da sagen? Was ist sein Name bedeutet nicht, wie heißt dieser Gott? Der Name drückte ja besonders zur damaligen Zeit heute manchmal noch etwas aus von dem Träger des Namens, von seinem Charakter, von seinem Wesen. Mose ahnt also, die Ältesten werden nach dem Wesen Gottes fragen. Sie werden danach fragen, was dieser Gott den Vätern einst bedeutete. Was beinhaltet sein Name? Woran kann Israel denn erkennen, dass es wirklich sein Gott ist? Dass da keine Zweifel mehr gibt? Das sind berechtigte Fragen. Die Ältesten hatten Verantwortung damals. Und das ist heute nicht anders. Die Ältesten einer Gemeinde haben genau solche Verantwortung. Deswegen Vorsicht, liebe Brüder, wenn da mal einer kommt und sagt, der Herr hat zu mir gesprochen. Vorsicht. Ich habe das erlebt, dass da Spaltungen entstehen und dass auch eine Gemeinde in sehr schwere finanzielle Nöte kommen kann. Nun zeigt der Herr seine Visitenkarte, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Zum ersten Mal taucht hier der Name Jahweh auf. Das ist abgeleitet von ich bin der Existierende, ich bin der Wirkende, der Handelnde, der immer Daseinende. Ich bin. Und der Herr gab dem Mose dann noch weitere Zusagen. Ich werde Ägypten schlagen, ich werde euch herausführen und so weiter. Doch Mose ist noch kein Ansprechpartner. Er kommt zum dritten Einwand, Kapitel 4, Vers 1. Herr, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir überhaupt nicht erschienen. Durch drei Wunder macht der Herr dem Mose Mut. Er soll diese Wunder dann vor dem Volk Israel zelebrieren. In Kapitel 4 kann man das dann nachlesen. Doch Mose zweifelt noch immer. Kommt der vierte Einwand. Kapitel 4, Vers 10. Ach Herr, dieser Einwand ist schon sehr seltsam. Kommt mir so bekannt vor. Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann. Das war gestern so. Das war auch vorgestern schon so. Und seitdem du zu mir redest, wurde es mit mir auch nicht anders. Mein Mund ist schwerfällig, so unbeholfen ist meine Zunge. War das wirklich so? Mose beherrschte perfekt die ägyptische Sprache. Und er kannte sich in den Gepflogenheiten am Hofe des Pharao aus. Er wusste, wie man da auftritt. Keiner wusste es besser wie er. Ist er da wirklich so ungeschickt? Beste Voraussetzung. Doch versuchen wir einmal, Mose zu verstehen. Ein Werkzeug, das lange nicht gebraucht wird, verrostet. Eine Gabe, die lange nicht geübt wird, verkümmert. Ich möchte die unter uns ansprechen, die noch nicht so lange gläubig sind. Hast du auch eine Vorbildung wie Mose? Ich meine eine natürliche Gabe, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Kannst du diese Gabe einsetzen für den Herrn? Und kannst du dir vorstellen, dass der Herr nun auf diese natürliche Gabe, die er dir gegeben hat, vielleicht noch eine geistliche Gabe drauflegt, damit du noch fähiger wirst für den Dienst? Denk einmal darüber nach, ob das für dich zutreffen könnte. Mose sucht also Ausreden. Das können andere besser als ich. Ich sollte mich darauf überhaupt nicht einlassen. Was ich gerade tue, füllt mich absolut aus. Lass mich bitte bei meinen Schafen her. Da sprach der Herr, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht ihn stumm oder taub? Bin ich es nicht? Geh zu Pharao. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du reden sollst. Ich will mit deinem Mund sein. Sicher hat das so mancher von uns schon gespürt, dass Gott ihm in einem bestimmten Moment so ein Wort in den Mund gelegt hat. Es liegt schon so richtig vorne drauf auf der Zunge. Solche Worte, die du auf der Zunge schon spürst, sind immer zum alsbaldigen Gebrauch bestimmt. Möglicherweise haben sie ein Verfallsdatum. Es kann sein, dass es morgen zu spät ist für diese Worte. Genau für diese Worte. Da war eine Frau aus dem Nachbarhaus, die klingelte bei uns. Und sie bat mich um ein Gespräch in ihrem Garten. Und da saßen wir bei ihr auf der Gartenbank. Das Thema war Gartenpflege. Da spürte ich solche Worte auf meiner Zunge. Aber ich sprach sie nicht aus. Ich hatte Hemmungen. Kannst du doch nicht machen. Am nächsten Tag hörten wir, dass die Frau Selbstmord begann. Da begriff ich, der Garten war ihr doch gar nicht wichtig. Die hatte doch ein anderes Problem, das sie besprechen wollte. Sie hatte irgendwie Hoffnung. Die hat immer wieder gesehen, dass wir sonntags regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Hat er vielleicht ein Wort für mich, das ihm wieder Hoffnung gibt, wieder Zuversicht zum Leben? Und ich habe es nicht ausgesprochen. Ich schwieg und ich wurde schuldig. Liebe Geschwister, das ist über 50 Jahre her. Aber sowas vergisst man nicht. Worte zum alsbaldigen Gebrauch. Wenn du spürst, dass du ein Wort Gottes im Mund hast, auf deiner Zunge, dann sprech es aus. Gib es weiter. Mach nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe. Es kann sein, dass auch diese Worte ein Verfallsdatum haben. Fünfter Einwand des Mose, Kapitel 4, Vers 13. Ach Herr, sende doch, wen du willst. Gestern Nachmittag, spät Nachmittag, gehe ich bei uns auf den Balkon und da haben wir so ein paar Blumen, unter anderem auch zwei Sonnenblumen im Eimer eingepflanzt. Ich denke, ich sehe nicht recht. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen und die Nachmittagssonne, die Blätter sahen aus wie zerknülltes Geschenkpapier. Schrecklich, haben Schreck bekommen. Und so ging es Mose, wie eine Pflanze, die kein Wasser bekommen hat, lässt er die Flügel hängen. Absolut Kapitulation. Sende jemand anders her, aber ja nicht mich. Raus, ich bin raus aus der Sache. Vor dem allmächtigen Gott steht ein Mann, der sich total verweigert. Da waren Minderwertigkeitskomplexe. Wer bin ich denn? Sprachlosigkeit, was soll ich sagen? Zweifel, keiner wird mir glauben. Unfähigkeit, ich kann nicht reden. Resignation, sende wen du willst. Da steht im Vers 14, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Gottes Zorn ist immer ein gerechter Zorn. Wenn wir zornig sind, das ist sehr oft ungerecht. Da steht oft Egoismus dahinter. Aber Gottes Zorn ist immer ein gerechter Zorn. Er ruft zur Umkehr und er lässt uns dann seine Gnade erleben. David hatte so gebetet, einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn, aber ein Leben lang in seiner Gnade. Nun, wir wissen nicht, was geschah, wie sich der Zorn Gottes auswirkte, aber Mose erlebte in diesem Moment die Wende seines Lebens, die Umkehr. Von der Verweigerung, wie es bisher war, wird es jetzt zur Hinwendung, zur ständigen Hinwendung zu Gott kommen. Immer wieder näher, mein Gott, zu dir. Ich will noch mehr. Wir werden das am Text merken. Nun gehen wir aber einen ganz großen Schritt. Israel hat inzwischen Ägypten verlassen. Israel ist in der Wüste. Der Tanz um das goldene Kalb, absoluter Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Und nun sind wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, Vers 2 und 3. Da macht Gott dem Mose deutlich, dass er nicht mehr mit ihm, nicht mehr persönlich mit ihm und mit dem Volk ziehen will. Ich werde einen Engel vor dir hersenden. Ich selbst werde nicht in deiner Mitte sein, denn du bist ein halsstarriges Volk. Im Blick auf den Tanz um das goldene Kalb. Das ging Mose tief ins Herz. Gott versagt uns hier seine Gegenwart. An dieser Stelle kommt im biblischen Bericht ein Einschub. Eine andere Geschichte quasi, zunächst wird die so eingefügt, die aber sehr interessant ist. Die Aufstellung des Zeltes der Begegnung. Ein Zelt der Begegnung wird aufgestellt von Mose, also ein Zelt, das extra draußen außerhalb des Volkes steht. Wir müssen uns ja vorstellen, man geht davon aus, dass etwa 3 Millionen Juden unterwegs waren, Israeliten unterwegs waren damals. 3 Millionen etwa. Wenn ich jetzt mal 20 Personenzelte nehme, sind es 150.000 Zelte. Das ist schon sehr viel. Das ist eine ganze Zeltstadt. Und in sehr deutlichen Abstand zu dieser Zeltstadt steht dieses einzelne Zelt der Begegnung. Mose ging hinaus zu diesem Zelt und da stand jede Familie vom Kleinkind bis zum Rentner vor ihren Zelten und sie schauten Mose nach. Die Wolkensäule, die Gegenwart Gottes, kam auf dieses Zelt herab. Jeder wusste jetzt, Gott ist gegenwärtig. Kapitel 33, Vers 11. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder. Jeder am Eingang seines Zeltes. Ich bin 3.500 Jahre zu spät geboren, das hätte ich miterleben wollen. Großartig. Sie warfen sich nieder. Schlachter übersetzt hier, sie verneigten sich. Das klingt so wie eine Verbeugung. Aber das trifft das Gewicht des Wortes nicht. Es war ein Niederwerfen, wobei das Gesicht die Erde berührte. So wie wir es heute bei den Moslems sehen. So war das damals. So lag ein Untertan vor seinem Herrscher. Bis dieser sagte, so ein Zeichen gab, dass er wieder aufstehen konnte. Das hebräische Wort für niederwerfen kann auch mit anbeten übersetzt werden. Finde ich sehr interessant. Liebe Geschwister, hier kann ich die Fragen an uns heute nicht überhören. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Achtung vor Gott ausgedrückt wird, auch in meiner Gebetshaltung, dann wird es ernst. Dann wird es ernst. Welche Gebetshaltung praktizieren wir als Gemeinde? Und ganz persönlich. Frage konkret, wann warst du das letzte Mal vor Gott auf den Knien? Macht man das im 21. Jahrhundert überhaupt noch? In einer Zeit des allgemeinen Autoritätsschwundes kniet man sich doch nicht hin? Oder ist es bei dir tägliche Praxis? 2. Mose 33, 7. Jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung hinaus. Hier war der Ort, die Möglichkeit, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Würde mich interessieren, wie das war, was da ablief, aber es wird uns nicht berichtet. Jeder konnte dahin gehen, konnte Gemeinschaft haben mit dem heiligen Gott. Ein Ort der Buße und ein Ort des persönlichen Neuanfangs. Glaube mir, du brauchst ein Zelt der Begegnung. Das bekommst du nicht bei Amazon für 49,90. Du brauchst einen Ort, an dem du ungestört mit deinem Gott reden kannst. Da Jesus sagt, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, stell das Telefon ab und bete zu deinem Vater. Mit dieser Kammer meinte der Herr Jesus die innerste Speisekammer eines palästinensischen Hauses. Die hatte nicht mal ein Fenster, da kam kein Licht rein, da konnte auch keiner einsteigen, deswegen, da war es dunkel, wenn die Tür zu war, da war es dunkel. Der Herr will sagen, sei ungestört, sei ganz ungestört. Mache Tag für Tag einen konkreten Platz in deiner Wohnung zum Zelt der Begegnung. Tag für Tag einen konkreten Platz. Mach das zu einer heiligen Gewohnheit. Für dich persönlich, für euch als Ehepaar, unverzichtbar, unverzichtbar, aber auch für die ganze Familie. Nun kommen wir wieder zum geschichtlichen Text mit Mose und unterwegs sein. Der Herr sagt also zu Mose, ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, sondern einen Engel vor dir her senden. Ein Engel als Ersatz, das konnte sich Mose überhaupt nicht vorstellen. Das geht nicht. Mit einem ganzen Volk durch die Wüste ziehen, das war eigentlich menschlich gesehen Selbstmord. Pharao Meremter hatte völlig recht. Wisst ihr, was der gesagt hat? Könnt ihr nachlesen. Die werden die Wüste umherirren und die Wüste wird sie einschließen. Da ist kein Überleben möglich als Volk in der Wüste. Deshalb rang Mose um Gottes Nähe. Er rang wie einst Jakob. Herr, ich halte dich fest, bis du mich segnest. 2. Mose 33, 13. Wenn ich wirklich Gunst in deinen Augen gefunden habe, Herr, dann lass mich doch deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. Lass mich doch deine Wege erkennen. Dieses kleine Wörtchen doch wird auch mit unbedingt, auf jeden Fall übersetzt. Lass mich unbedingt deine Wege erkennen. Ein großartiges Gebet. Mose betete nicht um materielle Dinge. Er betete auch nicht um mehr Autorität oder um mehr Geistesgaben, um mehr Durchsetzungskraft. Nein, er rang um die Erweiterung seiner Einsichten in Gottes Gedanken. Und wer so betet, wird erhört. Vers 14. Ich selbst werde mitgehen, sagt Gott, und dich zur Ruhe bringen. Mose wendet ein, Herr, wenn das nicht der Fall ist, dann bleiben wir lieber hier. Nur daran, dass du mit uns gehst, erkennen wir, dass dein Volk vor jedem Volk ausgezeichnet wird. Israel ausgezeichnet vor allen Völkern. Ohne seinen Gott wäre dieses kleine Volk schon längst im Sande der Geschichte verweht, wie viele andere und viel größere Völker. 6,7 Millionen Juden leben zurzeit in Israel. 7,7 Millionen leben noch zerstreut in anderen Völkern auf dieser Erde. Das dürfen wir wissen. Der Antisemitismus wird sich verstärken und wird zum Treibstachel werden, der sie zur Heimreise in das Land ihrer Väter veranlassen wird. Vielleicht muss die Not erst noch so groß werden wie damals in Ägypten, bevor ganz Israel erkennt, welches Land der Herr für dieses Volk vorgesehen hat. Denn er hat es vorausgesagt, ich werde sie sammeln. Und das wird auch geschehen. Mose wusste, wenn wir ohne dem Herrn gehen, dann fressen uns in der Wüste die Geier. Aber wenn wir mit dem Herrn gehen, dann kommen wir ans Ziel. Deshalb, Herr, wenn du nicht mitgehst, dann bleiben wir lieber hier. Kein Schritt ohne ihn. Kein Schritt ohne ihn. Wie ist es in unserem, wie ist es in deinem Leben? Können wir so konsequent sein? Nach was entscheiden wir? Entscheidet unser Bauchgefühl? Entscheidet das Gehaltsangebot? Oder können wir sagen, Herr, wenn du nicht mitgehst, dann bleibe ich lieber hier und dann will ich lieber verzichten und warte, bis du mir einen Weg zeigst und mir eine Tür öffnest. Mose verhandelte weiter, wie Abraham damals um die Menschen in Sodom. Wir hören dann im Vers 18 richtig flehen. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ja, will Gott immer näher kommen. Geht das überhaupt, die Herrlichkeit Gottes sehen? Es ist schon sehr lange her, als ich das letzte Mal mit viel zu großen Filzpantoffeln durch die hochglanzpolierten Gänge eines Schlosses schlappte. Aber wenn ich dann so, weiß ich noch, 3-4 Räume hinter mir habe, mit den vielen großen Gemälden, den vielen Schnitzereien und den vielen wertvollen Dingen da und dort, dann habe ich nach 3-4 Räumen eigentlich alles schon satt gehabt. Da wollte ich schnellstens wieder raus. Zu viel Pracht, zu viel Schönheit, zu viel Reichtum für eine einzige Familie. Unverständlich. Die Herrlichkeit Gottes sehen heißt, an dem, was ich sehe, zu ahnen, was den ewigen Gott an Machtfülle und Herrlichkeit und Vollkommenheit umgibt. Das zu ahnen. Ist ein anderes Thema. Wir gehen hier im Text weiter, 2. Mose 33, Vers 19 und 20. Da sagt Gott, ich will all meine Güte vor dir vorüberziehen lassen und den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Du kannst nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Der Herr wollte also Mose schützen vor der Wucht seiner Herrlichkeit. Er hätte es nicht ertragen können. Deshalb sagt der Mose, komm, hier ist dein Platz, stell dich auf diesen Felsen. Vers 21. Mose hat innerlich gejubelt. Herr, was für ein Angebot, ein Felsen, ein sicherer Untergrund, 360 Grad Panorama, mir wird nichts entgehen. Doch der Herr sagt, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, dann werde ich dich dort in diese Felsspalte stellen. Wie bitte? Die Felsspalte? Weg vom Aussichtsplateau? Herr, das kann doch nicht sein. Das meinst du doch nicht ernst. Tatsächlich wurde Mose in die Enge geführt. Da war nichts drin mit dem Erleben meiner großartigen Perspektive. Der Blickwinkel war eingeschränkt, sehr eingeschränkt. Kann ich in dieser Enge wirklich Gott noch erleben? Aber immerhin, da ist ja noch ein Lichtspalt, hat sich Mose gedacht, da werde ich durchschauen. Da sagt der Herr, davor werde ich meine Hand halten, bis ich vorübergegangen bin. Dunkel wie bei Jona im Bauch des Fisches. Aussicht gleich null. Das hatte sich Mose in der Tat anders vorgestellt. Felsspaltenerlebnisse, Felsspaltenerfahrungen in unserem Leben. Zeiten, die du ganz anders erwartet hattest. Ganz anders. Zuerst sah alles perfekt aus. Der Chef hat viele Versprechungen gemacht. Doch dann wurde der Druck immer größer und du hattest Angst bekommen, dass du dem nicht standhalten kannst. Oder dein Verhältnis zum Ehepartner war festgefahren. Die Gespräche wurden immer oberflächlicher. Schon bald schlief einer im Nachbarzimmer auf der Couch. Kein Lichtspalt der Hoffnung auf Versöhnung. Oder deine Kinder gehen eigene Wege. Du kannst sie nicht zurückhalten. Du verstehst ihre Sprache nicht mehr. Da wird es im Herzen dunkel wie in einer Felsspalte. Und das kann passieren, dass du jahrelang in dieser Felsspalte stehst. Oder die Untersuchung ließ Hoffnung keimen. Doch dann schob sich seine Hand vor dem Lichtspalt und die Diagnose stand fest. Wochenlang Krankenhaus, 2 Quadratmeter Bett, 50 Zentimeter Schrank, Reha, Felsspalte. Kein Mensch bleibt vor solchen Felsspaltenerfahrungen verschont. Keiner. Jeder von uns wird Zeiten erleben, in denen es tatsächlich sehr, sehr eng werden kann. Und dennoch dürfen wir wissen, wenn ich mit dem Herrn lebe, dann ist es kein unbeeinflussbares Schicksal, sondern es ist seine Hand, die mich in diese Felsspalte stellt. Ich werde dich hineinstellen, sagte der Herr. Wenn der Herr der Handelnde in meinem Leben ist, dann darf ich nicht nur davon sprechen, dann muss ich das auch glauben. Dann auch dann, wenn ich es nicht verstehe. So werden Felsspaltenerfahrungen uns dazu führen, dass wir anfangen zu beten: Herr, lass mich deine Gedanken erkennen, damit ich dich besser erkenne. So wie es Mose gebetet hat. Aber die Hand vor dem Lichtspalt verdunkelt nicht nur. Du spürst auch die Wärme dieser Hand, die hineinstrahlt in deine Dunkelheit. Das spürst du auch, dass Gott gerade dann bei dir ist. Die Wärme, die dich ruhig macht und die dich tröstet. Auch wenn es dunkel um dich und auch dunkel in dir ist, darf dennoch dein Herz geborgen sein im Frieden deines Herrn. Das ist ein Geschenk, das wir haben. Denn die Dunkelheit in der Felsspalte ist nicht der Endpunkt. Vers 23. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Nun stellen wir uns natürlich sofort vor, entsteht ein Bild in uns, der Herr ist vorbeigegangen und Mose schaut dem Herrn nach und er sieht ihn von hinten. Aber Mose sah nicht die Rückenseite Gottes. Für Rücken gibt es im Hebräischen ein ganz anderes Wort. Wörtlich heißt es hier übersetzt, du wirst mein Nachher sehen. Du wirst mein Nachher sehen. Du siehst das Flugzeug nicht da oben, aber du siehst sein Nachher, ja? Und wenn jemand bei dir, an dir vorbeigeht und er hat, Entschuldigung bitte, der hat sich eingedieselt, ja, dann riechst du sein Nachher. Mose konnte an dem, was dem Herrn folgte, Gottes Wesen ahnen. Was er dabei sah, verschweigt Gottes Wort. Aber dieses Nachher ist eine die Grunderfahrung unseres Glaubens. Es ist oft so, dass wir im konkreten Moment den Herrn nicht wahrnehmen, obwohl er uns ganz nah ist. Aber danach stellen wir fest, der Herr ist bei mir gewesen. Danach stellen wir das fest. Deswegen, was wir heute nicht verstehen, kann im Nachher deutlich werden. Vielleicht morgen oder übermorgen, in 2 Jahren oder in 20 Jahren, wissen wir nicht. Zu Petrus sagte der Herr, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später, im Nachher, verstehen. Den Jüngern wurde auch vieles erst nach der Auferstehung des Herrn deutlich. Deswegen, auf das Nachher verweisen, ist keine Vertröstung, sondern Ermutigung zum Vertrauen auf den richtigen Zeitpunkt. Und der steht in Gottes Hand. Wir wissen nicht, wie Mose alle Güte Gottes erlebte, aber wir wissen, neben den sichtbaren Wahrnehmungen gibt es auch geistliche Wahrnehmungen. Segen Gottes kann eine sichtbare, materielle Wahrnehmung sein, ja, aber es kann auch eine geistliche Wahrnehmung sein. Frieden in Gott ist eine geistliche Wahrnehmung. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, das sind geistliche Wahrnehmungen, wenn das geschieht. Alle Güte Gottes erleben seine geistliche Wahrnehmung, ein geistliches Beschenktwerden über alles Maß hinaus, alle Güte Gottes. Dafür sagt es so in dem Psalm, mein Becher fließt über. Er meinte damit nicht seinen Trinkbecher, sondern den Becher seines Herzens, seiner Seele. Gott gibt so viel hinein, mehr als ich brauche und vielleicht auch oft mehr als ich verdient habe. Zum Schluss, Schafe hüten war nicht die letzte Bestimmung des Mose. Frage, bist du noch beim Schafehüten? Muss da noch eine Entscheidung fallen? Eine Kehrtwendung? Fängt das Leben dann erst ganz neu mit Gott an? Achte darauf, wenn Gott dich ruft, wenn sein Busch brennt, wenn sein Feuer brennt und du merkst, du bist gemeint. Achte darauf. Mose erlebte diese Berufung ja dort an diesem Dornbusch. Nun, ich kann bezeugen, sowohl nach einer Bekehrung wie nach einer Berufung zu irgendeinem Dienst beginnen immer die inneren Kämpfe. Es ringt die persönliche Freiheit mit dem Anspruch Gottes an dich. Es ringen Zweifel und Ängste mit dem Vertrauen auf die Kraft Gottes. Befindest du dich in einer ähnlichen Entscheidungssituation wie Mose? Ringe um die Nähe des Herrn. Dann werden deine Zweifel einmünden in Vertrauen. Schlage täglich dein Zelt der Begegnung auf. Vergiss das nicht. Und wag's vielleicht auch mal einmal und probier's aus, dich vor Gott hinzuknien. was das in dir bewirkt. Erlebst du gerade eine Felsspalte? Wenn wir mit den Felsspaltenerfahrungen richtig umgehen, wenn es so eng um uns oder in uns ist, geben sie unserem geistlichen Leben einen Wachstumsschub. Geben sie unserem geistlichen Leben einen Wachstumsschub. Sie werden uns näher zum Herrn bringen. Unser Vertrauen, unseren Glauben werden sie stärken. Engstellen in unserem Leben sind Gottes Möglichkeiten. Er ist es, der uns hineinstellt in diese Engstelle. Er ist es, der seine Hand davor hält, dass wir seine Wärme, seine Nähe auch spüren. Und er ist es, der uns den Blick wieder freigibt, damit wir sein Nachher sehen, seine Spuren erkennen und ihm folgen können. Amen.